Ja, noch als Ergänzung, was für mich im Rahmen der Therapie eigentlich so am aufschlussreichsten war, dass viele Sachen im Rahmen der Emotophobie durch Erlebnisse, Traumata aus der Kindheit verbunden waren. Das sind jetzt keine schlimmen Traumata, allerdings Situationen, die sehr negativ mit dem Erbrechen verbunden waren. Und das war für mich sowas von ausschlussreich im Rahmen auch der einzelnen Therapieanwendungen, wie beispielsweise Hypnose, diese Erlebnisse mit positiveren Bildern zu versehen.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Willkommen zu einer neuen Folge von Leben ohne Angst. Ich bin Martina Effmann und ihr kennt mich schon, aber ich sage es trotzdem nochmal. Ich führe eine Praxis für Psychotherapie, EMDR und Hypnose in Düsseldorf. Ich bin Heilpraktikerin, Coach und Autorin und ich freue mich, dass du heute hier bist. Heute spreche ich mit Florian. Er ist 35 Jahre alt und aus Düsseldorf. Ein Mann, der beruflich und privat die Welt bereist hat. Reisen war seine Leidenschaft, sein Hobby und später sogar sein Beruf. Und dann kam die Emetophobie. Das ist die Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Ganz plötzlich wurde genau das, was Freiheit bedeutete, zur genau der größten Herausforderung seines Lebens. Florian war 2019, also schon ein paar Jahre her, bei mir in Behandlung. Und heute sitzt er hier, nicht als jemand, der nie wieder Angst hat, sondern als jemand, der sein Leben zurückgewonnen hat. Ja, und ich möchte hier mit etwas beginnen, das ganz viel Mut machen wird. Also erstmal ein Hallo an Florian. Hallo und grüß dich und schön, dass du da bist.
Hi Martina, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Mein erster Podcast, bin schon echt aufgeregt.
Ja, aber es passiert nichts Schlimmes, das weißt du, hier ist immer alles in Ordnung.
Und sehr gut.
Wir können auch jederzeit eine Minute, eine Pause machen. Genau. Ja, ich würde gerne natürlich heute über deinen Lebensweg sprechen, aus diesem, also diesen ganz bestimmten Abschnitt halt. Und ich würde gerne mit was beginnen, das ganz vielen, die hier zuhören werden, ganz viel Mut machen wird. Weil, Florian, erzähl doch mal, was du heute wieder kannst, was 2019, als du bei mir warst, völlig undenkbar war.
Ja.
Vielleicht magst du da mal ein bisschen Luft holen. Genau.
Sehr, sehr, sehr gerne. Also alles das, was mich 2019 eingeschränkt hat, kann ich wirklich völlig ohne Probleme wieder machen. Speziell Reisen, das Leben genießen. Vor allem das Thema Essen war sehr, sehr schwierig bei mir gewesen. Mittlerweile kann ich wirklich alles essen mit Genuss, mit Leichtigkeit. Im Urlaub, vor allem auch in Ländern, wo jetzt vielleicht nicht die allergrößte Essenshygiene ist, was für mich undenkbar gewesen ist, kann ich jetzt wieder komplett genießen und es ist wirklich kein Vergleich zu 2019.
Wenn du uns nochmal mitnehmen willst in 2019 und uns mal sagen möchtest, wie war denn das, wenn du da, ja, wie ist das gewesen, wenn du morgens aufgewacht bist, wann hast du an die Erkrankung gedacht oder wann hat diese Phobie dich eingeholt? Erzähl uns doch mal so von deinem ganz normalen Tag. Als würdest du es mir heute erzählen. Oder wie du es mir damals 2019 erzählt hast, ja.
Ja,
genau,
also
wie war das?
Generell war die Emetophobie, die Angst vor dem Erbrechen, bei mir schon immer präsent gewesen. Auch in der Kindheit, in der Jugend. Allerdings war es damals eher situationsbedingt. Wenn jetzt irgendwie was bei mir gewesen ist in meinem Umfeld, später natürlich in der Jugend, kam das Thema Alkohol auch immer auf, wenn jemand zu viel getrunken hat und es dann zu Übelkeit kam. Es war dann aber aus der Situation raus dann wieder in Ordnung. Also es kann einen Tag später wieder komplett in Ordnung gewesen sein. 2019 gab es bei mir einen konkreten Anlass, einen Auslöser.
Ja, was war das ganz konkret?
Und zwar im Rahmen meines intensiven Sportprogramms, was ich damals getätigt habe, habe ich mir einen Ernährungsberater engagiert, um meine Ernährung ein bisschen zu optimieren. Und der hatte mir Eiweißshakes reingeschrieben, relativ simpel. Und diese Eiweißshakes haben meine komplette Darmflora, meine komplette Gesundheit sozusagen zerstört. Und ich hatte daraufhin wirklich mit Dauerübelkeit zu kämpfen gehabt und habe mir wirklich gedacht, okay, wenn ich nichts esse, geht auch nichts raus. Allerdings wissen wir, wenn man auch nichts isst, dann kommt man auch eben in diese Übelkeitsspirale. Und das war wirklich für mich ein Teufelskreis, der auch so schlimm war, dass ich innerhalb von 6 Wochen 35 Kilo abgenommen habe, weil ich einfach nichts mehr essen konnte.
Du hast, um das hier, für dich ist das so ganz schnell gesagt, aber ich würde da gerne nochmal das nochmal vertiefen oder nochmal drauf eingehen. Du hast innerhalb von 6 Wochen 35 Kilo abgenommen.
35
Kilo. Ohne, dass
Kilo.
Du das jetzt so wolltest. 35 Kilo.
weil ich einfach nichts mehr essen konnte und bei mir dann irgendwann die Angst so getriggert worden ist und ich einfach gedacht habe, okay, wenn ich nichts esse, dann kann auch nichts rauskommen. Mhm. Allerdings, wenn man nichts isst, ist einem ja auch übel, wie man weiß. Und das hat dazu gesorgt, dass ich immer in dieser Übelkeitsspirale drin war und die Emetophobie aufs Massivste getriggert worden ist.
Die wurde dann immer größer, ne?
Die wurde immer größer.
Mhm. Und dieser Gedanke, wenn ich nichts esse, dann kann ja auch nichts rauskommen, der ist dann schon morgens gestartet. Also wenn du jetzt morgens aufgewacht bist, versetz dich nochmal in 2019, dann hast du morgens gedacht, ich frühstück nicht oder was hast du gedacht?
Ja, es war eher so, ja, ich habe nichts gefrühstückt. Ich habe aber auch schon eine gewisse Anspannung gehabt, wie ich den Tag überhaupt rumbekomme. Also ich habe wirklich Tag für Tag überlegt, wie schaffst du es, den Tag rumzubekommen? Wie schaffst du die Termine, die auch angestanden sind, sowohl im privaten als auch im beruflichen, wie schaffst du es da durchzubekommen? Also es ging morgens eigentlich schon mit dieser inneren Anspannung los.
Du warst ja ganz normal, was heißt ganz normal? Du warst im Job, du warst berufstätig, du warst erfolgreich. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat sich das angefühlt? Wenn man dann auf einmal denkt, so, ich nehme ab, Menschen sprechen dich drauf an, werden ja sagen, Mensch, ja. Entweder sagen sie, du warst toll oder was sagen die?
Also ich würde, ja, war anfangs so. Irgendwann sah es auch wirklich krank aus, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich eben so schnell abgenommen habe. Ich glaube, am Anfang hat es kaum einer gemerkt. Ich habe ein relativ normales Leben geführt, würde ich sagen. Ich habe es perfekt geschafft, das Ganze zu überspielen. Im beruflichen Kontext habe ich mir dann immer Ausreden einfallen lassen. Wenn es dann irgendwie ein geschäftliches Essen gab, habe ich dann gesagt, ey, sorry, ich muss noch irgendwie eine Präsentation fertig machen, hab noch dies, hab noch das oder mir geht's nicht gut, was ja nicht mal gelogen war. Ich habe mir immer irgendwie was ausfallen lassen. Und das hat mich auch sehr, sehr belastet, weil das überhaupt nicht mein Naturell ist. Ich bin überhaupt nicht irgendwie jemand, der gerne lügt, bin ein sehr ehrlicher Mensch. Und das war schon wirklich sehr, sehr belastend, dieses irgendwie, ja, zu funktionieren.
Mhm. Du hast dich da so, ich sag mal, im Job so durchgemogelt, aber auch da ja nichts gegessen. Ich meine, im Privaten, da geht man ja auch aus, Essen, Leben, also Essen ist ja auch ein Stück Lebensfreude. Ja. Im Freundeskreis ausgehen, das ist dann auch alles eingeschränkt worden oder
absolut.
Hast praktisch nur noch funktioniert, oder?
Ich hab wirklich nur noch funktioniert. Es war wirklich so krass, dass ich teilweise auf Feiern geplant zu spät gekommen bin, um einfach dieses Essen-Thema aus dem Weg zu gehen. Oder natürlich auch irgendwie, warum isst du denn jetzt nichts? Das gleiche Thema mit Alkohol war auch ein großes Thema. Die Leute fragen natürlich, warum trinkst du denn nichts? Komm hier. Und es war für mich wirklich extrem schwierig, weil man will natürlich den gesellschaftlichen Druck aus dem Weg gehen, die Erwartung erfüllen, man will dazugehören und irgendwie sich nichts anmerken zu lassen. Und das war für mich wirklich, wirklich am belastendsten in der Zeit.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist, also der Auslöser, der damalige Auslöser ist gewesen, diese Geschichte mit den Eiweißshakes.
Genau.
Und dass dir davon, dass du in so eine Dauerübelkeit gerutscht bist und die Darmflora defekt war. Und aber hast du das in Zusammenhang gebracht? Du warst doch in der Ernährungsberatung. Was hat der denn dazu gesagt? Oder die? Ich weiß ja nicht.
Der hatte immer eine Ausrede dafür. Also ich hatte ihn auch bewusst damit konfrontiert, weil es hat auch relativ viel Geld gekostet, muss man sagen. Aber er hatte immer eine sehr, sehr gute Ausrede gehabt. Man konnte es jetzt letztendlich auch nicht nachweisen. Ich kam dann auch irgendwann ins Krankenhaus, weil mein Hausarzt auch sagte, also innerhalb von 6 Wochen 35 Kilo zu verlieren, da muss man wirklich erstmal alles auf den Kopf stellen. Das wurde dann auch noch gemacht und im Nachgang, mein Hausarzt ist glücklicherweise auch Darmtherapeut, der hat dann in weiteren Untersuchungen festgestellt, okay, da sind Enzyme, die da nicht hingehören, beziehungsweise Enzyme, die nicht passen und dann konnte man das direkt im Zusammenhang bringen. Aber
also du hattest tatsächlich, müssen wir hier für die Zuhörer nochmal sagen, du hattest tatsächlich eine Unverträglichkeit von einem Inhaltsstoff. Hm?
Ganz genau.
So,
ganz
also
genau.
Du hast einen medizinischen Befund gehabt und jetzt hätte man ja sagen können, Gott sei Dank, das hat ja lang genug gedauert, aber jetzt könnte es ja dann wieder gut werden. Ne?
Richtig, richtig.
Aber so ganz ist es dann, ja, also ne, also eigentlich hast du da zu dem Zeitpunkt schon gedacht, das könnte auch was, also eine krankhafte Angst sein oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwie schon gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin irgendwie nicht normal. Das kann nicht sein. Ich habe dann auch teilweise Panikattacken gehabt, vor allem auch so vor Flügen. Komme ich da irgendwie durch? Und man hat sich schon gedacht, okay, irgendwas ist an mir nicht richtig. Ich habe überhaupt nicht gedacht, dass das irgendwie einen gesundheitlichen Background haben kann.
Mhm. Das war 2019.
Das war 2019.
Gut, dann wurde das, ich sag mal, medizinisch abgeklärt und ja auch irgendwie, du hast deine Ernährung wieder umgestellt und dann war das ja auch erstmal wieder in Ordnung, ne?
Korrekt.
Aber du hast ja dann trotzdem ja gedacht, es gibt irgendeinen Moment, da brauche ich noch zusätzliche oder andere Hilfe. Also wie
ja, genau das.
Dazu?
Also spezieller Auslöser für mich, dass ich sagen konnte, ich brauche jetzt wirklich Hilfe, war damals auch eine berufliche Reise nach Asien. Ich war mit meinem Chef eine Woche unterwegs gewesen. Wir haben, glaube ich, 5 Länder besucht, Kundenbesuche gemacht. Ich habe in der Woche nur von einem Toastbrot, was ich mir aus Deutschland mitgebracht habe, gelebt. Ich habe da morgens immer so ein bisschen dran gemümmelt, dass ich irgendwie durch den Tag komme.
Ja.
Und für mich war das eigentlich so eine Reise, auch mit dem leckeren Essen, was ich heute weiß. Für mich wäre das damals absoluter Luxus gewesen. Wir sind Business Class geflogen. Ich war, glaube ich, der einfachste
Business. Ein totales Highlight.
Totales Highlight.
Ein absolutes Highlight im
Berufsleben. Ich war, glaube ich, der einfachste Business Class Gast für die Flugbereiterinnen und Flugbegleiter da vor Ort, weil ich einfach nur schlafen wollte. Ich wollte nichts essen, nichts trinken.
Auf jeden Fall der preiswerteste.
Absolut. Absolut.
Ja.
Nee, ich hätte mir, ich glaube, so viele Leute würden alles dafür geben. Ich konnte meinem Hobby wirklich zum Beruf machen und für mich war diese Reise die absolute Hölle gewesen. Ich hatte ständige Angst, natürlich auch wieder, ich muss funktionieren, mein Chef erwartet von mir Leistungen, ich war noch nicht ganz so lange in dem Beruf drin und ich habe mir irgendwann gedacht, das kann nicht sein, Reisen ist eigentlich meine absolute Faszination, Fliegen meine absolute Faszination und das ist gerade für mich hier die Hölle, das ist die größte Herausforderung. So will ich nicht weiterleben. Das darf mir nicht mein Leben wegnehmen. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin sonntags in Frankfurt gelandet. Ich habe Montagmorgen 8 Uhr den Hörer in die Hand gerufen und quasi bei dir angerufen.
Ja, Florian, ich habe da vieles verstanden. Da gibt es große soziale Situationen wie Feiern, Geburtstagsfeiern, Feiern, wo auch gegessen und getrunken wird, wo du dich eingeschränkt hast, Essenssituationen. Du hast da immer Ausreden erfinden müssen, was gar nicht deinem Naturell entspricht. Du bist nicht jemand, der den Dingen aus dem Weg geht oder lügt, hast du vorhin sogar gesagt. Mhm. Ja. Ich stelle mir das so vor, ich kenne dich ja auch ein bisschen, dass das auch sehr einsam gemacht hat, dieses Thema so auszuklammern. Wie bist denn du damit umgegangen? Mit wem hast du da offen drüber sprechen können?
Absolut, absolut. Also es war schon wirklich ein Thema, was mich auch sehr belastet hat. Vor allem mit dem Hintergrund, ich glaube 2019 war das Thema noch nicht ganz so weit, wie es heute ist. Zumindest ist mein Eindruck.
Mm.
Und ich habe wirklich gedacht, es versteht auch keiner. Es versteht kein Mensch irgendwie, wie kann man Angst vor dem Erbrechen haben? Gibt es sowas überhaupt? Das hat mich auch extrem bedrückt, da mit jemandem drüber zu sprechen.
Yeah.
Im Grunde genommen habe ich das ganze Thema mit mir selber ausgemacht. Ich war mal in so einer Facebook-Gruppe drin, Emetophobie, die auch relativ viele Mitglieder hatte. Bin aber auch nach 5 bis 6 Wochen wieder ausgetreten, weil ich da das Gefühl hatte, die Leute teilen da zwar ihre Ängste, ihre Gedanken, ihre Gefühle, aber die haben sich so irgendwie so aufgepusht und das war irgendwie, das hat mir gar nichts gegeben.
Hm.
Deshalb habe ich das wirklich fast mit mir ausgemacht. Natürlich habe ich im Rahmen auch der Krankenhausbesuche Besuche bekommen von meiner Familie, meinen Freunden. Die haben sich aber natürlich eher Sorgen gemacht, okay, was ist mit ihm? Hat er gesundheitliche Probleme? Was kommt da raus bei den Untersuchungen? Natürlich haben sie auch gesehen, dass ich unter vielleicht auch die ein oder andere Angstthematik leide, aber ich habe es nie mit der Übelkeit vor dem Erbrechen der Emetophobie bekannt gemacht.
Ja, das ist, wir sind in 2026, heute haben wir TikTok und Instagram und all die Dinge. 2019 war das noch ein bisschen anders. Da gab es diese sozialen Medien in dem Umfang nicht. Da war Facebook das Thema schlechthin. Und tatsächlich habe ich meinen Patienten damals schon immer gesagt, sei vorsichtig mit Facebook, weil manches triggert einen halt auch noch mehr. Ne? Dann guckt man sich, was könnte es denn noch sein? Ne? Das ist nicht immer nur zum... Ja, also da ist der Austausch, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen.
Ja, absolut. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Leute, also es war wenig der Blick nach vorne. Es war dann wirklich Situationen, die geschildert worden sind und dann hatten dann alle Beileid bekundet. Ich glaube, das ist auch zum Teil wichtig. Vielleicht sogar der Fehler, den ich gemacht habe, eigentlich alles auf meinen eigenen Schultern auszulasten.
Mm.
Aber mir fehlte da so ein bisschen dieser Blick nach vorne, dieses Positive. Deshalb hatte ich mich dann auch relativ schnell entschieden, mich da rauszugehen.
Und dann war ja, ich sag mal, für dich der Dreh- und Angelpunkt oder der Punkt, der für dich das Fass sozusagen zu Überlaufen gebracht hat, eigentlich diese wunderbare Reise, die du so in so schreckliche Erinnerungen hattest.
Ne? Ganz genau, ganz genau.
Mhm. Und da hast du gesagt, du bist irgendwie sozusagen sonntags zurückgekommen und montags hast du bei mir angerufen. Das heißt, du hast vorher schon mal bei mir auf der Seite geguckt, ja, oder?
Ich habe schon geguckt. Ich habe natürlich auch geguckt, was gibt es für im Rahmen von Psychotherapien, Psychologen, habe dort recherchiert, aber kaum was gefunden. Ich habe auch oft gelesen, eben in diesen Facebook-Gruppen, Leute, die sich Hilfe holen wollten, auch oftmals irgendwie vor Leuten gestanden haben, vor Ärzten, die gesagt haben, habe ich noch nie gehört, was ich auch ein bisschen krass finde, ehrlicherweise. Hat sich hoffentlich auch ein bisschen geändert heutzutage, aber zumindest war das so mein Eindruck. Und ich habe deine Seite relativ schnell eigentlich gefunden, war dann noch positiv überrascht, dass du natürlich in Düsseldorf bist, weil ich aus Düsseldorf komme. Für mich war es dann wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und dadurch, dass die Referenz wirklich so positiv war, ja, habe ich wirklich entschieden, das ist es wirklich wert, das mal auszuprobieren.
Ja, es ist wirklich wert und wir haben heute 2026 und ich denke, das kannst du heute wahrscheinlich noch viel besser beurteilen als 2019, ne?
Ja, absolut, absolut.
Da war es ja echt so ein Test sozusagen, ne? Ja. Für dich. Weil ja, im Prinzip total. Ja auch die erste psychotherapeutische oder in dieser Richtung, Coaching oder was man alles machen kann, die erste Behandlung in dieser Richtung, ne? Wenn du vorher ärztlich behandelt worden bist im Krankenhaus, ja. Mhm.
Ja. Weil ich natürlich auch für mich alles irgendwie ausschließen wollte. Aber ich wusste dann auch relativ schnell, okay, einmal hatte ich dieses körperliche Thema, dieses Gesundheitsthema und ich hatte eben wahrscheinlich diese Emotophobie, die immer schon in mir drin war oder zumindest spürbar seit Jugend- und Kindertagen und die jetzt einfach dann durch diesen blöden Zwischenfall, durch diese blöden Eiweißshakes, vielleicht kann man sogar heute sagen, gut, dass es passiert ist, auch wenn ich diese Zeit, diese doch Monate, die ich da durchlebt habe, nicht nochmal zurückerleben würde, aber im Endeffekt, ich finde immer, ich lebe auch immer ganz gerne so nach dem Motto, es kommt immer so, wie es kommen muss und
kommen soll, ja.
Kommen soll, ganz genau. Und die Erfahrungen oder das, was danach kam, will ich auf jeden Fall auch nicht missen.
Ja, jetzt hast du eben gesagt, du hast das aber eigentlich schon immer gehabt. Und es ist sozusagen durch dieses Unwohlsein, durch diese Übelkeit, die Dauerübelkeit, die du dann 2019 gefühlt hattest, ja, dadurch ist praktisch eine alte Angst wieder hochgekommen. Und korrekt, du sagst, du hast es eigentlich schon immer gehabt. Vielleicht wäre das ganz spannend, da mal hinzugucken, wie war denn das, als du Kind warst, wenn du sagst, du hattest das schon immer?
Ich merke das extreme Unruhe, Puls extrem hoch, vor allem eine Situation, wo man selber vielleicht Übelkeit verspürt hat oder man gemerkt hat, okay, man ist jetzt gerade in der Schulklasse, eine andere Person ist gerade übel, wird jetzt vielleicht sogar ein Mülleimer dahingestellt. Das war eine Situation, wo ich komplett den Fokus aufs Wesentliche verloren habe. Ich konnte mich zum Beispiel gar nicht mehr auf den Unterricht wirklich konzentrieren und bin komplett raus. Also diese Situation, diese Angst hat mich komplett gelähmt. Und früher war es dann wirklich so, wenn ich zu Hause war, einen Tag später, war das Thema für mich dann wieder erledigt. Aber wenn diese Situationen aufgekommen sind, hat es mich massiv getriggert.
Und massiv belastet auch. Aber du hast dich da irgendwie durchgeschlagen, ne?
Zwischendurch habe ich mir gedacht, okay, grundsätzlich muss man ja sagen, niemand findet es irgendwie angenehm, wenn man sich selber übergibt oder andere Menschen sich im Umfeld irgendwie übergeben. Ich habe gedacht, ja, vielleicht ist das ja irgendwie normal. Aber allerspätestens 2019, als ich gemerkt habe, okay, das bestimmt jetzt so dein Leben, du kannst dich auf die wesentlichen, vor allem die schönen Dinge im Leben nicht mehr konzentrieren, da wusste ich, okay, das ist doch was anderes, vor allem etwas, was du angehen musst.
Ja, du warst ja dann bei mir und vielleicht kommen wir auch später, oder sollten wir jetzt drauf kommen, ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt über die Therapie sprechen, was dir da geholfen hat?
Ja, oder? Können wir gerne machen.
Können wir das gerne machen?
Können wir gerne machen.
Ja, ja, ich weiß noch genau, da war ich noch in Oberkassel.
Genau.
Da hast du bei mir gesessen, genau. Kann ich mich gut dran erinnern? Warum kann ich mich da so besonders gut dran erinnern? Natürlich zum einen, weil du also wirklich ein sehr, sehr angenehmer Patient und ein wirklich, mir auch sehr im Nachgang immer wieder eingefallener Patient bist, aber natürlich auch, weil du ein Mann bist und Männer sind bei mir doch noch eher selten. Ne?
Schade eigentlich.
Schade eigentlich, das stimmt. Ja. Und da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal dazu. Mhm. Aber das ist ja für Männer immer noch mal ein anderes Thema, über eine Angst zu sprechen, als für eine Frau. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube nicht, dass es so viel weniger Männer gibt, die sich, ja, die von der Emetophobie oder einer anderen Belastung wie einer Angst, ja, belastet sind. Aber ich glaube schon, dass Männer das eher nochmal verdrängen, nicht zulassen, maskieren, übertönen, weil das in ihr Bild noch weniger reinpasst. Und deshalb finde ich das ganz, habe ich ganz große Hochachtung davor. Erstens, dass du schon 2019 gekommen bist und zweitens, dass wir auch hier heute den Podcast machen.
Ja, nee, bin ich ganz bei dir. Ich will mich davon auch nicht freisprechen. Also der Schritt, diese Therapie zu machen, den Anruf zu tätigen, der ist mir ehrlicherweise gar nicht so schwer gefallen. Also es war jetzt nicht so, dass ich sagen konnte, ich muss da jetzt über meinen Schatten gehen oder ich meine Männlichkeit stelle ich jetzt irgendwie in Frage. Das war nicht der Fall. Muss aber schon sagen, ich merke schon auch im Freundeskreis, Kegelverein, Fußballverein, da ist, also ich habe es, wie man ja auch weiß, keinem erzählt, wie es eben auch sagt. Und da merke ich schon, dass mir das schon ein bisschen schwerfällt. Und da sicherlich dieses Thema, ja, unter Männern ist es halt manchmal ein bisschen schwieriger, auch so über Gefühle zu sprechen, Ängste zu sprechen. Da kann ich mich ehrlicherweise auch nicht von frei machen, was sehr, sehr schade ist, ehrlicherweise.
Hm. Was war für dich so innerlich am schwierigsten, wenn es darum ging, über die Angst zu sprechen?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, innerhalb der Therapie gab es da eigentlich relativ wenig Themen, wo mich was bedrückt hat oder ich mich irgendwie mir was unangenehm ist. Ja, es ist vielleicht wirklich im Rahmen von Freunden, vor allem dann so, ja, man ist anders, man ist komisch und vielleicht war auch 2019, ich glaube, da hat sich auch noch viel getan, die Akzeptanz vielleicht für Angststörungen halt noch nicht so wirklich da.
Wir hoffen, dass es mit jedem Jahr besser wird und deshalb ja. Das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, warum ich sage, wir müssen drüber reden, damit diese Erkrankung auch in der Mitte der Gesellschaft ankommt, ja. Absolut. Und weil viele, viele so lange warten, bis sie diesen Schritt halt auch machen, in eine Therapie zu gehen, ja.
Für mich war es auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, das Leben ist einfach so kurz, es gibt so viele schöne Dinge im Leben. Und für mich war es jetzt auch wirklich gar keine Option zu sagen, ich warte jetzt hier irgendwie noch länger, mir geht's so schlecht, ich kann, weiß ich nicht, ich war im Urlaub, türkisklares Meer, die Sonne scheint, also, und ich bin da mit meinem Gefahren im Kopf und dieses Kopfkino, ich glaube, das kennt jeder, der damit zu kämpfen hat. Ich habe mir gesagt, das kann nicht sein, ja, wir leben nur einmal, das Leben ist so kurz, ich muss was machen.
Ja, und du sitzt auf der Sonnenseite des Lebens, ne, an diesem wunderbaren Strand und traust dich nicht, den Cocktail zu trinken, weil...
Weil Eiswürfel drin sein können.
Ja, weil Eiswürfel drin sein. Ja, aber weil du am Ende ja immer wieder denkst, es könnte sein, dass mir davon schlecht wird.
Richtig,
oder ich mich übergeben
muss.
Oder ich mich anstecke. Oder ja. Du bist dann in Therapie. Magst du was über die Therapie erzählen? Also nur, was du teilen möchtest. Gibt es da was, wo du sagst, da könntest du gerne drüber sprechen?
Ja, ich glaube, wir haben insgesamt so 5 bis 6 Therapiesitzungen gemacht, meine ich mich zu erinnern, schon ein bisschen her. Ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern, so die ersten Sessions, die waren schon sehr intensiv. Also ich bin wirklich mit einem rauchenden Kopf nach Hause gefahren. Ich saß noch in der Straßenbahn, war sehr aufgewühlt, kamen natürlich auch Themen hoch von früher, weil ich auch gemerkt habe, es liegt viel mit Themen, die irgendwie in meiner Kindheit gewesen sind. Und irgendwann kam halt auch so, ab der dritten Sitzung hatte sich das so ein bisschen geändert. Ich merkte wirklich, wie ich auf einmal viel aufgeräumter gewesen bin. Ich kann mich auch noch an die Heimfahrten erinnern. Es war wirklich wie, als wenn ich von so einer Wellness-Anwendung nach Hause gekommen bin. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber man hatte trotzdem so ein wohliges Gefühl im Bauch irgendwie. Ja, so richtig aufgeräumt. Und bei den ersten Sitzungen musste ich wirklich erstmal eine halbe Stunde spazieren gehen, um ja dieses... Ich war komplett in Bewegung, es hat sich alles, ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, weil einfach alles so aufgefühlt gewesen ist. Aber nach der dritten Sitzung habe ich wirklich gemerkt, es geht voran, es verändert sich gerade was und das tat wirklich sehr, sehr gut.
Woran hast du das gemerkt, dass du sagst, ah, da tut sich jetzt was?
Man merkt das irgendwie, man merkt das im Bauchgefühl, weil irgendwann kommt so dieser Moment, oh, ich bin das erste Mal irgendwie ruhig, ich bin sogar irgendwie glücklich und ich fühle jetzt das erste Mal so richtig echte innere Entlastung. Und das war wirklich unbeschreiblich, dieses Gefühl.
Mm. Ja, viele, die in der Therapie sind, erwarten ja, dass das irgendwie so ein Schalter ist. Zack, bumm, der wird ja umgelegt und dann ist alles wieder gut. Ja, das ist so eine Erwartungshaltung, die mir häufig entgegenkommt, wo ich sage, ja, so ist es gerade nicht. Ja, das kann mal so sein, ja, wenn das so eine einzige Sache ist, aber häufig ist es ja ein Weg, ne?
Absolut.
Wie war das bei dir?
Ja, kann ich wirklich nur genauso bestätigen. Es ist nicht ein Schalter, es ist auf jeden Fall ein Prozess. Bei mir auch ein Prozess, der Wochen über die Therapie hinausgegangen sind. Ich habe von dir Werkzeuge, Instrumente an die Hand bekommen. Ich habe es wirklich tagtäglich anhand von Übungen. Man darf sich das jetzt auch nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie Stunden pro Tag da investiert. Ich habe das immer im Rahmen von so simple Meditationsübungen, 5 Minuten maximal gemacht, aber auch wirklich tagtäglich.
Und du bist dran geblieben, ne? Du hast das ernst genommen und bist dran geblieben, ja. Mhm.
Genau, was für mich auch wichtig war, wir hatten anfangs auch bei mir quasi einen Meilenstein definiert. Das war eine Thailand-Reise, die im November, im Winter 2019 stattgefunden hat, wo ich gesagt habe, ich möchte
da
diese Reise.
Ich mich noch
da erinnerst
gut.
du dich dran? Ich möchte diese Reise nicht nur
Ja. Da erinnere ich mich deshalb so gut dran. Darf ich da gerade was zu sagen?
Ja, gerne.
Weil, wenn man so ein ganz klares Ziel hat, das macht natürlich auch Druck auf einen Therapeuten oder auf jemanden, der da mit dir arbeitet. Ja, weil ich so, ups, ja. Und ich habe tatsächlich noch einen Mann gehabt und der hatte das Ziel, da gibt's ja in Düsseldorf immer diese ganz große Kirmes, Die größte Kirmes im Rheinland ist das. Die Rheinkirmes, genau. Und der hat gesagt, ich wohne jetzt schon so lange in Düsseldorf und die letzten Jahre, ich konnte da nie hingehen. Ich möchte das dieses Jahr machen. Und da habe ich auch gedacht, das war 6 Wochen vorher. Ich sage, okay, es ist ambitioniert, aber wir gucken.
Wir schaffen das.
Und der hat dann aber auch mir ständig Fotos geschickt. Also der war wirklich überall. Ja. Sogar auf diesen Fahrgeschäften, wo ich auch nicht drauf gehe.
Ich tatsächlich auch nicht, aber das hat nichts mit der Emotophobie zu tun.
Nichts mit der Emotophobie zu tun. Und das weiß ich aber auch noch, dass als du dann sagtest, ja, und ich habe hier auch ein Datum und da möchte ich nach Thailand, da stand mir schon ein bisschen der Schweiß auf der Stirn, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das gehört ja auch dazu, ja. Das ist ja auch schön, wenn jemand sagt, ich habe so ein ganz konkretes Ziel. Oder eine junge Dame, die Laura, die hört bestimmt auch zu, die unbedingt nach Südafrika wollte und das Ticket schon gekauft hat. Ja. Und ich so dachte, oh je, Schwitz. Aber das kriegen wir hin, ja.
Ja.
Mhm. Nee, genau, diese Thailand-Reise.
Die Thailand-Reise, ganz genau. Und die wollte ich nicht nur in Anführungsstrichen überleben, ich wollte sie wirklich genießen. Und ich kann wirklich sagen, es hat super funktioniert. Natürlich muss man auch ehrlicherweise sagen, es war auch noch nicht so lange entfernt von der letzten Therapiesitzung. Es kam immer mal wieder auch Momente hoch, wo halt auch, ja, man irgendwie auch so ein bisschen Angst, Verunsicherung hatte, speziell Thailand, Garküchen draußen, Streetfood ist, glaube ich, wirklich immer ein schwieriges Thema, auch für Nicht-Leute, die unter der Emotophobie leiden. Aber ich vergleiche das super gerne mit dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal bei dir war und zu dem Zeitpunkt, als ich dann in Thailand gewesen bin. Es sind Welten gewesen. Ich habe den Urlaub wirklich genossen und ich bin ein sehr reflektierender Mensch. Ich finde, man merkt das dann über die nächsten Wochen, Monate. Man gewinnt halt durch diese tollen Erlebnisse einfach Sicherheit, Vertrauen in den eigenen Körper, Vertrauen auch in sich selbst. Man weiß halt auch, wenn mal irgendwie eine Situation kommt, wie man mit der Situation umgehen kann, auch mit Instrumenten, die man hat. Und dann gewinnt man wieder erneutes Vertrauen. Und irgendwann, wenn man sich regelmäßig reflektiert, merkt man, boah, irgendwie so die letzten 6 Wochen, die letzten 12 Wochen, was auch immer, habe ich gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht oder das Thema war gar nicht mehr so präsent. Und dann merkt man wirklich, man gewinnt immer mehr an Kontrolle. Ich kann gar nicht sagen, wann jetzt der Moment war, wo es wirklich, also ich sehe mich jetzt wirklich spätestens heute bei 100%, sah mich aber vor 3 Jahren bei 100%. Ich weiß nicht, wann ich diese 100% erreicht habe, aber für mich war diese Thailand-Reise im November schon wirklich ein Riesenschritt. Ich hätte bei Therapiebeginn niemals gedacht, dass ich das so in der Form schaffen kann. Ich hatte einen tollen Urlaub. Das war echt wirklich richtig schön.
Mm. Kann man heute noch raushören, wenn man dir zuhört.
Ja.
Wie ist das dann für dich weitergegangen? Also du warst 5-6 Mal bei mir. Ich weiß, ich wollte eigentlich noch nachschauen, wie oft du bei mir warst. Ich habe es aber leider konntest vergessen. Aber es war so 5-6 Mal, kann gut sein. Ja, wir machen ja, wenn jemand mit Emotophobie anruft, vielleicht das ganz kurz. Vereinbaren wir langsam immer erstmal einen Erstgesprächstermin, wo wir einen 9-seitigen Fragebogen vorher wegschicken und den ich auch vorher lese und wo wir uns dann eine Dreiviertelstunde gut unterhalten, damit ich das Thema wirklich verstehe. Mhm. Und dann vereinbaren wir 6 Termine, weil wir das, ja, 6 Termine ist so bei uns das, womit wir wirklich gut zurechtkommen. Wir haben ein Konzept dafür, ich habe ein Konzept dafür entwickelt. Und gut, der eine braucht nur 4 oder 5, der freut sich dann, wenn er den 6. Termin spart, und ein anderer braucht vielleicht 7 oder 8, und so kommt das dann immer irgendwie hin. Also wir sind mit 6 Terminen eigentlich ganz gut aufgestellt und extrem im Rahmen von einer Kurzzeittherapie, muss man an der Stelle einfach auch sagen. Genau. Wie ging es denn nach der Therapie weiter? Du hast die Übungen weitergemacht, hast mit Monat zu Monat oder über die Zeit gemerkt, du beschäftigst dich damit weniger oder gar nicht mehr, oder
ganz
hast
genau,
dir die also, Dinge zurückerobert, ne?
Ja, genau. Also man merkt das irgendwann auch automatisch. Die schönen Dinge im Leben gewinnen an mehr Priorität. Und es ist, glaube ich, auch völlig normal, dass man, oder auch gut, dass man irgendwann merkt, okay, ich brauche meine tägliche Meditationssession nicht. Oder ich habe die Meditationssession eher genutzt, um zu entspannen, um irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Und habe eigentlich diese Anwendungen, diese Instrumente, diese Werkzeuge halt für andere Bereiche im Leben genutzt und
genau, die kann man auch für andere Sachen nutzen,
ja,
stimmt.
Absolut.
Ja.
Man hat halt einfach gemerkt, der Abstand wurde halt immer größer zu dem Thema.
Toll. Wenn ich dir noch eine Frage stellen darf, weil das würde mich wirklich sehr interessieren, was würdest du vor allen Dingen Männern, aber natürlich auch generell Menschen mit Emetophobie gerne mitgeben? Aber ich denke auch vor allen Dingen Männern, ne? Ja. Die jetzt so gerade mitten in der Angst stecken. Was würdest du denen gerne sagen?
Ja, grundsätzlich, ich weiß, das ist immer so eine Plattitüde, sagt man überall, du bist nicht alleine, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass man nicht alleine ist. Was mich wirklich freut heutzutage in den sozialen Medien, wenn ich auf Instagram schaue und da kommt irgendwie ein Reel, ein Video, wo sich jemand vielleicht auch in so einem Film übergibt oder man sieht irgendwas, dann sehe ich in den Kommentaren schon immer, ey, mach doch bitte eine Triggerwarnung, meine Emo tickt, und ich sehe, dass die Leute mittlerweile anfangen, mehr darüber zu sprechen, dass das Thema präsenter wird. Und das freut mich wirklich. Und da kann man wirklich sagen, man ist wirklich nicht allein. Man ist auch kein Mensch zweiter Klasse. Was ich auch wirklich finde, da hätte ich mehr machen müssen, retroperspektivisch. Reden auf jeden Fall, sich vielleicht auch 1, 2, 3 Vertraute suchen. Man muss jetzt nicht die Lage der Nation ansprechen im Rahmen der Familie, Freunde. Das ist es, glaube ich, nicht notwendig. Aber sich so 1, 2 Leute anzunehmen, wo man so ein bisschen was erzählen kann. Warum geht es einem gerade nicht so gut? Es ist ja auch einfach wichtig, dass die Leute um einen herum halt auch wissen, dass es jemanden oder dass es einem nicht so gut geht, damit dann auch Verständnis eben da ist. Genauso auch wirklich.
Ja, und das entlastet auch.
Es
entlastet enorm. Ich habe ja wirklich so viele Patienten, gerade die Männer, die sagen, das kann ich doch niemandem sagen.
Und
jetzt muss ich mit meinem Chef da stundenlang im Auto fahren, das kann ich dem noch nicht sagen. Und dann sage ich, doch, vielleicht guckt er ein bisschen komisch, aber da wird er mit fertig werden und es entlastet dich.
Absolut.
Und du musst da erstmal an dich denken, ja.
Absolut. Ich finde es auch wirklich total schön, auch einer meiner Lieblingspodcaster, Gemischtes Hack, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die beide auch offen über ihre Therapiesitzungen besprechen, dass auch in Anführungsstrichen die Helden der Leute auch ganz offen sprechen, immer mehr Prominente das Thema offen anreißen. Oder auch das Thema Coaching, da ganz offen drüber gesprochen wird. Weil ich glaube, wir sind alle sehr, sehr komplexe Wesen. Unsere Gedanken zu sortieren ist nicht immer so ganz einfach. Und vor allem, wenn alles irgendwie alleine getragen werden muss und eine Entlastung entsteht einfach durch Teilen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Wichtig, finde ich, ist auch noch zu sagen, dass auch eine Therapie machen absolut kein Zeichen von Kaputtsein ist. Für mich war es wirklich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen natürlich die Angst zu bekämpfen, die Emetophobie zu bekämpfen, Instrumente, Werkzeuge anzubekommen. Aber für mich eigentlich noch viel, viel wichtiger, und das kann ich wirklich heute sagen, die Therapie hat mich auch zu einem ganz anderen Menschen, für mich sogar besseren Menschen gemacht, der einfach viel reflektierter im Leben ist, viel achtsamer arbeitet. Und ich bin ein ganz anderer Mensch als 2019. Ich weiß auch im beruflichen Kontext Belastungsgrenzen besser einzuschätzen, habe meinen Körper viel, viel mehr kennengelernt, und es war für mich wirklich eine Körperkennenlernreise, die ich dort gemacht habe, und es hat so viel mehr Wert für mich geschaffen. Das war wirklich richtig schön. Also kann ich sagen, es hat alles andere von Kapuzern zu tun, sondern es ist wirklich super wichtig, um sich auch selber kennenzulernen. Nicht nur gegen die Angst, sondern auch wirklich einen Werkzeugkasten fürs Leben zu bekommen.
Ja. Ja, und stark sein heißt halt auch, Verantwortung für sich selber zu übernehmen, ne?
Absolut.
Und
absolut.
Die zu tragen, ja.
Definitiv Verantwortung für sich selber, weil eben, ich kann das nur wiederholen, das Leben ist halt wirklich kurz und zu kurz, um, ja, es jetzt, klingt jetzt auch blöd, um sich irgendwie mit Ängsten rumzuschlagen, aber letztendlich.
Nein, es klingt nicht blöd, aber die Angst behindert so viel im Leben, genau.
Ja, absolut. Und es ist so kurz, das Leben ist so kurz, um nichts zu, genau, das Leben ist so kurz, um nichts zu machen. Sagen wir es mal so.
Ja, was bin ich froh, dass es dir so gut geht und dass wir uns wieder getroffen haben. Das finde ich ganz toll. Nach so vielen Jahren.
Mich freut es auch wirklich sehr.
Ja, ich glaube, was mir noch wichtig wäre, ist, dass es halt, das hast du auch drüber gesprochen, so kurz im Vorgespräch, dass es halt, dass du das auch als Prozess ansiehst oder auch angesehen hast und dass man so diese Wunderheilung, du hast von Wunderheilung gesprochen, ne? Wunderheilung über Nacht, die darf man halt nicht erwarten und die gibt's auch eigentlich nicht. Wer das verspricht, das ist einfach Unsinn, ne?
Nein, ist einfach so und es ist halt wirklich auch viel, also man darf jetzt nicht erwarten, dass man hingeht zur Therapiesitzung, sich berieseln lässt. Man muss mitmachen und meiner Meinung nach ist es wirklich auch mit Hausaufgaben verbunden. Aber ich finde, das ist ja auch ein Investment, was man dort tätigt. Deshalb ja, muss man da auch ein bisschen was machen. Man beschäftigt sich mit sich selber. Man geht irgendwie auf eine Reise mit sich und reißt irgendwie auch vielleicht die eine oder andere Wunde auf. Und deshalb, wenn man schon in diesem Prozess ist, lohnt es sich da auch weiterzumachen, zu kämpfen und ja, so wieder ins Leben zurückzukommen.
Und dein Leben heute? Was hat die Emetophobie, wenn du jetzt auf so einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 das Größte wäre, welchen Stellenwert hat die Emetophobie da heute noch?
Boah, ich würde wirklich sagen 1, wenn überhaupt. Ich kann noch von einer Situation sprechen, die ist vor Weihnachten passiert, da auch ein Mini-Trigger an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich war auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn und ich hatte gesehen, du erinnerst dich an die Situation, ja. ich habe gesehen, da geht's dem Fahrgast nicht gut. Der Fahrgast hat dann auch angefangen zu würgen. Ich habe das gesehen, bin eine Tür weitergegangen. Der Fahrgast hatte sich dann auch übergeben. Alle Leute aufgesprungen, für alle eine sehr, sehr unangenehme Situation. Ich habe schon gemerkt, mein Puls ging hoch. Es ist mir gerade nicht angenehm, ist es aber ehrlicherweise keinem. Also keinem fand das schön. Also die Person tat mir auch sehr, sehr leid, der das passiert ist. Aber ich war 10 Minuten später an meinem Schreibtisch im Büro und da hat das Thema keine Rolle für mich gespielt. Und spätestens da habe ich gemerkt, wow, das hätte ich nie gedacht. Vor allem vor 6 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich mal so weit kommen kann. Deshalb kann ich wirklich sagen, Skala 0 bis 10, vielleicht eine 1, wenn nicht sogar 0,5. Und da bin ich sehr stolz
drauf. Wunderbar, oder? Ja, ich finde auch, kannst du mega stolz drauf sein. Ja. Und ja, ich bin auch mega dankbar, dass der Weg uns zusammengeführt hat. Ja. Und ganz toll. Ja. Puh, die Zeit ist gerannt.
Wahnsinn.
Lieber Florian, ja, man merkt es gar nicht, ne? Es geht so schnell.
Wahnsinn.
Lieber Florian, ich danke dir so sehr für deine Offenheit.
Ja, es hat super viel Spaß gemacht.
Du hast heute wirklich was getan, was viele Männer und auch viele Frauen sich nicht trauen, weil du hast über deine Angst gesprochen und zwar nicht theoretisch, sondern ehrlich und mitten aus deinem Leben. Und ich glaube, was diese Folge besonders, was da so besonders spürbar wurde, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil Angst verschwindet nicht, weil man stark ist. Sie verändert sich, wenn man bereit ist, hinzuschauen. Und du hast nicht gelernt, nie wieder Angst zu haben, sondern du hast gelernt, mit ihr umzugehen. Und genau das ist so die echte Freiheit. Ja, und das ist so, wenn wir es nochmal, wenn wir die Klammer nochmal nehmen, von 35 Kilo Gewichtsverlust und von Krankenhaus, von Toastbrot in Asien, ist mir auch noch im Kopf.
Ja.
Bis hin zur Thailandreisen mit Genuss.
Und gebratener Reis ohne alles. Also.
Ja, zum Toastbrot,
sehr,
ne?
Sehr asketisch.
Ja. Ja, also über die Thailandreise bis hin zur inneren Ruhe kann man ja fast sagen in dieser S-Bahn-Situation, ne?
Genau.
Ja. Und das ist halt kein Wunder über Nacht, sondern das ist eine Entwicklung und das ist Arbeit und das ist Mut. Ja, deshalb vielen, vielen Dank. Und vielleicht sitzt gerade jemand da draußen und der denkt, bei mir ist es noch nicht so weit, ich stecke da noch mittendrin. Und dann darf diese Folge so eine, sozusagen eine Erinnerung sein. In die Erinnerung an das, was Florian eben gesagt hat, nämlich, du bist nicht allein. was hast du noch gesagt? Du hast gesagt, Angst ist kein Charakterfehler, sondern sie ist ein erlerntes Muster. Und was man gelernt hat, das kann man auch wieder neu lernen. Ja, Florian, vielen, vielen Dank. Und vielen Dank, dass du anderen Männern heute auch so ein Stück Raum geöffnet hast. Und ja, an euch da draußen, wenn dich diese Folge berührt hat, dann teile sie gern mit jemandem, der sie hören sollte. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein Like dort lasst, genau, einen Kommentar oder eine Frage, wenn ihr die habt, könnt ihr die auch gerne schreiben. Wenn es Fragen an Florian gibt, würde ich die auch weiterleiten, wenn ich das darf.
Sehr gerne.
Genau. Dein Leben ohne Angst heißt nicht ohne Gefühl, sondern mit Vertrauen. Florian, vielen Dank. Wir sagen Tschüss und ich sage Tschüss bis zur nächsten Folge. Bye bye, alles Liebe, alles Gute. Eure Martina.
Bonustrack.
Ja, schön, dass du dran geblieben bist. Es gibt den Bonustrack zur heutigen Folge. Und die heißt, Stärke heißt, bei dir bleiben. Wenn du magst, dann lehn dich jetzt kurz zurück. Du musst dir nichts beweisen und niemandem etwas erklären. Nur dir zuhören. Schließ für einen Moment die Augen. Und stell dir vor, du stehst auf festem Boden. Nicht im Sturm, nicht im Chaos, sondern ruhig. Vor dir liegt ein Weg. Ein Weg, der dein Leben symbolisiert. Und irgendwo auf diesem Weg, da steht dein jüngeres Ich. Vielleicht wie du im Jahre, wann auch immer. Vielleicht du in einem Moment, in dem die Angst sehr laut war. Dein jüngeres Ich, das steht da, angespannt, kontrollierend, funktionierend. Dein jüngeres Ich versucht, alles im Griff zu behalten, weil es glaubt, wenn ich locker lasse, bricht alles zusammen. Geh innerlich einen Schritt auf dein jüngeres Ich zu. Schau dir dein jüngeres Ich an. Was hast du eigentlich versucht? Dein jüngeres Ich wollte nicht schwach sein. Dein jüngeres Ich wollte niemandem zur Last fallen. Es wollte stark wirken. Verlässlich sein. Belastbar. Und vielleicht war genau das der größte Druck. Jetzt stell dir vor, du, dein heutiges Ich, stellt sich daneben. Neben dein früheres Ich. Nicht belehrend, nicht kritisch, sondern ruhig. Und du sagst dir innerlich, du musst es nicht alleine tragen. Du musst es nicht alleine tragen. Spür einmal, was dieser Satz in dir auslöst. Viele haben gelernt, nicht jammern, nicht zeigen, durchziehen. Aber echte Stärke ist nicht durchhalten um jeden Preis. Echte Stärke ist Selbstverantwortung. Es braucht Mut zu sagen, so will ich nicht weiterleben. Es braucht Mut, Hilfe anzunehmen. Und es braucht Mut, Angst auszusprechen. Und genau das ist keine Schwäche. Das ist Führung über dein eigenes Leben. Das ist Führung über dein eigenes Leben. Atme ruhig ein und lass beim Ausatmen ein kleines Stück Druck los. Nicht alles, nur 1%. Du musst die Angst nicht vernichten. Du darfst nur lernen, neben ihr stehen zu bleiben. Wie ein Fels. Nicht starr, aber stabil. Stell dir vor, eine Situation taucht auf. Ein Restaurant. Eine Reise. Ein öffentlicher Ort. Die Angst meldet sich. Dein Puls steigt kurz. Und statt zu fliehen, sagst du innerlich, ich bleibe. Ich bleibe. Nicht kämpfen, nicht dramatisieren, nur bleiben. Spür die Kraft in diesem Wort. Bleiben heißt, ich traue meinem Körper. Ich traue meiner Reaktion. Ich traue mir. Und jetzt stell dir vor, du gehst diesen Weg weiter. Mit Angst, aber aufrecht. Vielleicht mit Unsicherheit, aber handlungsfähig. Das ist Freiheit. Nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Entscheidung, dass sie nicht mehr dein Leben führt. Atme noch einmal tief ein und langsam wieder aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur ehrlich mit dir sein. Und das ist Stärke. Alles Liebe, alles Gute. Schön, dass du bis hierhin dabei warst. Vielen Dank. Deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.